Erzähl, Turbine.
Ein Geschichten-Podcast.
Mit David.
Und mit Pete.
Ja, hallo zusammen, alle miteinander, grüezi und was es sonst so für lokale Grußformeln in eurer Gegend gibt. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr genießt das Wetter, denn es ist draußen immer noch hell. Tatsache. Ja, und ihr freut euch auf eine neue Folge mit euren beiden Lieblings-Podcast-Hosts, der Erzählturbine. Heute sind wieder David und Pete für euch da.
Wer macht denn die Parallelshow?
Pete und David, das sind die schlechten.
Das sind die doofen,
ja, immer wenn die Folge haben, ist es immer schlecht. Freut euch drauf, dass ihr jetzt mal wieder die anderen beiden habt.
Ja, hervorragend.
Also mag Geschmackssache sein, aber wir mögen halt die anderen beiden nicht so sehr.
Ja,
die mögen uns nicht und sagen das Gleiche.
Ja, Leute behaupten, es liegt daran, dass wir uns so ähneln. Als Teams.
Ja, es ist schwierig, den Unterschied zu merken. Das sind die Feinheiten, an denen ihr erkennen könnt. Wir sagen das ja nicht immer, wer gerade da
ist. Ja, da ist das Intro halt langweilig zum Beispiel, ne?
Genau, ja. Ist auch voraufgenommen.
Ja, genau, sowas.
Das würden wir niemals machen.
Stimmt, nein, nie.
Was, wir nehmen es nicht vorher auf?
Nicht, dass ich nicht schon mal drüber nachgedacht hätte.
Was, aber du sagst immer, wir sollen es anders machen, damit es nicht Dingsbums. Also warum willst du es voraufnehmen? Das ist doch am Ende doch komplizierter, das im Schnitt alles zusammenzufügen, als einfach live zu machen.
Also im Schnitt einzufügen ist ja super easy. Import,
ja, aber
Datei.
Ja, halt eine Aufgabe mehr, die du sonst nicht machen musst.
Jetzt muss ich da halt Dinge zurechtschneiden, wie dein Admin rauscutten und so.
Ja, das hast du ja nicht schon so voll den Workflow. Also atmest du auch?
Nee, tatsächlich nicht während des Intros, absichtlich nicht.
Ja, aber sonst, also den Rest der Zeit, du musst ja das Atmen generell rausmachen.
Ja, aber dann sind es 3 Spuren, die zu beachten sind. Und weil wir ja den Fade haben, ist es auch zu hören, auch wenn es rausgenommen ist.
Aha. Gut, dann höre ich ab jetzt auf zu atmen.
Das ist lieb von dir. Das heißt nicht, dass du nicht reden darfst.
Es ist schwierig, ohne atmen zu reden.
Bitte,
das wird eine kurze Folge heute. Oh, mir wurde das Atmen wieder an. Aber das wäre sonst eine kurze Folge gewesen. Ich bin auch erstaunlich schlecht im Luftanhalten.
Ja, es gibt so Menschen, die das ihr Leben lang trainieren, die kommen so irgendwie auf 8 Minuten und so Zeug, ne?
Ja, kann sein. Ich glaube, eine Minute, das wäre so meins. Mit Anstrengung.
Wird schon lang, so eine Minute. Weiß nicht, ob ich eine Minute die Luft anhalten kann.
Aber ich glaube, es ist jetzt auch nichts, was man jetzt irgendwie, also wenn man prahlen gehen kann.
Sei denn, die Familie ist Perlentaucher oder sowas.
Dann ist eine Minute immer noch nicht gut, dann lachen die dich komplett aus.
Nein, dann redet man so über, weiß ich nicht, 8 Minuten oder so, aber...
Ja, genau. Ja, wahrscheinlich ist so 8 Minuten so der Rekord irgendwie in, so weißt du, für westeuropäische Standards von Leuten, die irgendwie das als Sport betreiben und irgendwie so der Standard-Perlentaucher-Link, da wo das gemacht wird, irgendwie der hüpft halt rein und kommt dann irgendwie so nach 20 Minuten wieder.
Ja, wahrscheinlich.
Aber weil der das nicht in einem organisierten Sport macht, zählt der Rekord. Ist auch wie mit hier der Dude, der als erstes auf Mount Everest geklettert ist, der dann gehypt wird mit, oh ja, voll der krasse Typ, ist der Erste, der auf Mount Everest gelaufen ist. Ja, wie hat er das gemacht? Ah ja, der hatte 2 Sherpas mit dabei, die haben sein Zeug geschleppt und haben dann oben auf ihn gewartet.
Ja, das muss ja...
In Sandalen hochgelaufen.
Ja, das muss ja total krass sein, ne? Also der Mount Everest ist ja mittlerweile so eine Art Massentourismus-Angelegenheit und da sind irgendwie Sherpas, die da so gefühlt dreimal am Tag hochlaufen.
Ja, und auch schon beim ersten Mal hochlaufen, da war es halt keine so Touristenangelegenheit.
Ja,
sind da halt schon tausende Sherpas vorher hingelaufen. Also es ist halt, müssten eigentlich alle so Rekorde irgendwie streichen.
Ja.
Der hat das zum ersten Mal gemacht. Nein, hat er nicht. Bei weitem nicht.
Das stimmt.
Also vor allem weiß man ja sogar, dass er diese Sherpas mitgenommen hat. Ne? Die kennt man auch namentlich. Hat sich niemand die Mühe gemacht, die zu fragen, ob die da schon mal waren.
Ja, und dann sagen die, ja, machen wir jedes Jahr einmal.
Ja, 10 Hügel da. Ja, wir gehen da immer hin. Das ist oft ein schöner Sonnenuntergang, kann man gut ein Bierchen trinken, ein bisschen grillen. Ja, machen wir gerne, ja. Ein Verdauungsspaziergang dann.
Ja, so nach dem Essen, genau.
Also bevor wir dann die anstrengenden Wanderungen machen, laufen wir da einmal hoch zum Warmwerden. Ja, weiß ich gar nicht, warum der das so spektakulär fand. Aber der hat sich gefreut. Dann ist ja okay.
Ja, der hat ja auch bezahlt dafür. Fanden wir auch gut.
Es war auch ursprünglich gar nicht sein Plan. Wir haben halt gesagt, so, hey, hast du Bock mitzukommen? Und dann hat er gesagt, oh ja.
Ja, wahrscheinlich ist das ziemlich genau so gelaufen. Was auch irgendwie gelaufen ist, ist unsere letzte Folge und der Pete wird uns jetzt gleich erzählen, wie die gelaufen ist oder was da gelaufen ist.
Hier, da ist einiges, also es geht ja jetzt darum, die Menschheit zu retten, was die Menschheit irgendwie nicht so richtig will. Und haben wir clevere Wissenschaftler, die immer zur richtigen Zeit das Richtige berechnen. Und jetzt haben wir ausgerechnet, dass wir alle irgendwie nach Ende fahren können. Was aber schwierig ist, weil da ist halt mal wieder Bürgerkrieg. Man weiß auch nicht so ganz richtig, wer da gerade herrscht. Also muss man fürchten, dass man direkt zerschossen wird, wenn man da ankommt. Plus, wenn Ausländer irgendwo hinkommen, dann muss man doppelt fürchten, dass man direkt zerschossen wird.
Genau, kleine Anmerkung. Man glaubt jetzt, also das hat Mars ausgerechnet, dass man theoretisch in der Lage ist, ganze Habitate durch Ströme dahin zu bringen. Also ne, die theoretisch, also als mathematischen Beweis hätte das jetzt auch vorliegen. Da gibt es halt vielleicht das eine oder andere kleinere praktische Detail noch zu klären. Aber
ja.
Das ist so der Stand der wissenschaftlichen Dinge. Aber prinzipiell ist das der Plan jetzt da, ja.
Ja, aber prinzipiell will der erstmal irgendwie Schiffe losschicken, die durch die Hintertür kommen, um das System zu sichern.
Genau,
damit
genau.
Man nicht sofort zerschossen wird.
Genau. Das hat unsere liebe Greyland, die zweite, auch beauftragt. Das sind jetzt die Dinge, die stattfinden. Also man will erstmal die Herrschaft über Ende wieder haben und dann quasi alle möglichen Flüchtlinge reinschicken, halt auch schon vorher mit Schiffen und so, aber dann später halt auch ganze Habitate. Das Problem dabei ist, dass man halt nie weiß, ob man Erfolg hatte. Also
genau,
auch, weil die Hintertür ein One-Way ist, ne?
Ja, und ne, es scheitert jetzt auch daran, dass sie fürchten, dass es Rebellionen gibt. Also packen die halt irgendwie so alle Familien zusammen auf die Schiffe, um da durch die Hintertür mal reinzureisen. Ob sie dann die Habitate mitnehmen, das haben sie noch nicht. Also wollen sie bestimmt auch machen, aber erstmal wollen sie ja die Schiffe durchschicken.
Na genau, und das sind jetzt halt erstmal die Militärschiffe. Und damit die Militärdudes mitmachen, kommen halt deren Familien mit an Bord, damit die bei der Stange bleiben. Genau. So, da haben wir unsere schöne Geschichte zurückgelassen. Und dann gehen wir doch jetzt direkt wieder rein und schauen mal nach, mittlerweile mit meinem Lieblingscharakter, nach dem, was Kiva Lagos so treibt. Die hat ja irgendwie immer auch ein bisschen schwer, ne? Als irgendwie sehr herausragende Persönlichkeit mit Sonderauftrag der Imperator. Und naja, das ist jetzt halt auch wieder so, ne? Die kommt ständig mit irgendwelchen Vertretern von irgendwelchen Häusern in Konflikt, also weil sie ja jetzt im Prinzip immer noch die Firma, also die Geschäfte dieses aufgelösten Hauses oder dieses beschlagnahmten Hauses da führt. Und die hat ja Ermittlungen eingeleitet wegen der jüngsten Verschwörung und kommt da halt auf mit ihren Detektiven auf Geldzahlungen aus dem Hause Wu. Und sie riecht halt natürlich wieder sofort eine Verschwörung und geht sofort zu Greyland. Was sie jetzt halt sagen kann, ist, dass diverse Adelige Geld in ein Loch werfen. Und es ist jetzt für, sage ich mal, so ein Gesamthaushalt eines Adeligen nicht so viel, aber weil das halt jetzt locker schon 40, 50 Familien sind, wird es dann halt doch relativ viel, weil ihr halt irgendwie feststellt, dass so jeder irgendwie 20 Millionen Credits überweist und man weiß aber nicht, also die machen alle so eine Überweisung irgendwo hin und die Gelder verschwinden dann und so. Mhm. Und das ist jetzt halt schon auffällig und dann wird es halt auf einmal doch relativ viel Geld. Und naja, sie geht damit sofort zu Greyland und ja, die beiden wissen jetzt nicht so richtig, was sie tun sollen. Greyland sagt erstmal, ja, wir warten erstmal. Ne? Wir wissen natürlich sofort, okay, die wartet jetzt wahrscheinlich darauf, dass ihr Computerspion irgendwie rausfindet, was es damit auf sich hat. Was ja immer ein bisschen dauern kann. Kiva ist ein bisschen frustriert, sie hat sich mehr erhofft, aber die weiß das ja auch, dass sie dieses Computerprogramm hat.
Ja, niemand weiß das, ne? Also.
Mars weiß das, ne?
Ah ja, stimmt, der weiß das.
Also es ist jetzt nicht so, dass es nur Greylands Geheimnis ist, Mars weiß das. Und wir können davon ausgehen, dass, weil er ja entsprechende Computerprogramme und so abgefangen hat, dass es auch hier unser französischer Schiffsfreund weiß.
Okay.
ne, wir warten jetzt ein paar Tage, dann kommt Kiva wieder und dann hacken die beiden einen Plan aus. Und Kiva wird diese Geldflüsse weiter verfolgen, wird versuchen, diese neue Verschwörung aufzulösen oder zu infiltrieren vielmehr. Und dazu wird sie ganz offiziell von Greyland abfallen, beziehungsweise es wird darauf hinauslaufen, dass Kiva, dass Greyland sie rauswirft. Ne? Da lässt man jetzt die Beamten die quasi üblichen Dokumente und Schritte erstellen. Also sie ist ja nicht ganz unbedeutend, sie ist ja Mitglied des Exekutivkomitees und da muss ein bisschen was vorfallen, bevor man sie rauswerfen kann. Und es ist jetzt total witzig, ne? Dann einigen sie sich quasi drauf, was Kiva jetzt also verbrochen haben muss, damit sie sie aus dem Exekutivkomitee rauswerfen kann. Und dann einigen sich auf das Veruntreuen von Geldern und dann macht Kiva das, damit Greylands Staatsanwaltschaften und Beamtenapparat das halt rausfinden kann, um dann sie feuern zu können und vor Gericht und dann später halt auch eine Anklage zu formulieren und so.
Ja.
Und das ist eine ganz schön krasse, also es ist einfach eine real existierende Cover-Story. Das Lustige ist, Kiva stellt sich beim ersten Mal beim Veruntrauen von Geldern zu clever an und die merken das nicht. Und dann macht es das nochmal ein bisschen döver, damit die das dann mitkriegen. Beziehungsweise sie gibt selbst einen geheimen Tipp an die Behörden.
Ah,
wo
ja.
Sie gucken müssen. Das finde ich ein bisschen
witzig. Ja, irgendwie müssen die Behörden das ja mitkriegen.
Ja, und was Kiva dann halt noch macht, ist, dass sie auf jemanden zugeht, der da einfach Geld irgendwohin überwiesen hat. Einen der Adligen, den sie kennt, von dem sie weiß, dass er ein prahlerischer Idiot ist. Also jemand, den man ganz gut austricksen kann, lässt dann halt so Hinweise fallen. Ne, Greyland gegenüber hat sie gesagt, ich mach das ganz dezent. Was macht Kiva natürlich? Sie geht dahin, sagt, schönen guten Tag, Bernd. Ich will mit zu deiner Verschwörung.
Ah ja, okay.
Ganz so einfach funktioniert das natürlich nicht. Ne? Der sagt erst, also der behauptet erstmal, ich weiß nicht, wovon du sprichst, geht dann natürlich zu der Noah Bertan-Tante, die natürlich hinter allem steckt, hier in Adeshta, und sagt, hier, guck, pass mal auf, die Kiva und so weiter. Und die sagt dann, ja, okay, ne? Also die ist ja öffentlich verstoßen worden jetzt und so. Können wir ja mal gucken, müssen wir halt vorsichtig sein, ne? Die ist ganz schön clever und so. Können wir schon machen, machen wir aber einen Test. Und also erstmal muss sie das übliche Geld entrichten, dann soll es halt dazu kommen, dass sie ein bisschen näher rankommt und da wird sie dann, ist dann die erste Forderung, okay, ne, also du gehörst ja jetzt halt nicht zur ersten Runde der Verschwörer, deswegen brauchen wir mehr Geld, ne, so irgendwie so das Zehnfache, ne, legst du auf den Tisch, ne, ziert sie sich, zickt rum, aber zahlt sie dann doch und sie will halt da unbedingt einen Platz am Tisch. Und da wird sich Nadeshda am Ende drauf einlassen, aber halt nicht ganz so einfach. Die ist jetzt nämlich gerade im Prinzip zu so einer Art Prinzessin aufgestiegen. Also nachdem die jetzt all die Verschwörerlinge auf ihre Seite gezogen hat, das haben wir glaube ich auch letzte Woche erzählt, hoffe ich zumindest, hat sie jetzt halt wieder Geld und sie hat vor allen Dingen in der Gestalt von Prostar Wu jemanden, der sehr viele Ressourcen zur Verfügung hat und der ihm dann sozusagen auch einiges bieten kann. Sie lebt jetzt wieder auf einem Schiff, allerdings jetzt auf einem riesigen, glänzenden, glitzenden neuen tollen Schiff von Prostar Wu und hier wissen alle, dass sie im Prinzip die nächste Imperatox wird und behandeln sie entsprechend. Da steht die schon drauf. Findet die auch gut. Das einzig Doofe jetzt, dann eben vor allen Dingen für Kiva Lagos, ist, dass sie Kiva überhaupt nicht traut. Und du lässt sie jetzt zweimal Geld zahlen, sagt dann, ja okay, dann treffen wir uns jetzt mal, lässt die also von dem Typen, der sie angeheuert hat oder sie angeworben hat, in einen Park bringen und lässt beide erschießen.
Oh.
Das heißt, hier der Vermittlerling ist tot, Kiva ist auch tot, also offiziell. Inoffiziell ist Kiva nicht tot. Ne, man macht den üblichen, wir tauschen Leichentrick und so. Und, das Coole war es auch, also alle trauern, alle sind höchst betroffen und so weiter. Und dann geht man natürlich auch zu Kivas Mutter und sagt, hallo, deine Tochter wurde erschossen. Und die hat nur eine Frage, nämlich, lieber Bote, hast du die Leiche gesehen? Nein, hab ich nicht. Okay, hat irgendjemand, der sie kannte, die Leiche gesehen? Nein, aber sie wurde identifiziert anhand von DNA, Fingerabdrücken, Iris und allem, was man sonst noch so finden kann. Ja, hat irgendwer die Leiche gesehen, der sie kannte? Nein? Ja, dann ist sie auch nicht tot.
Ja.
Ne, aber auch da erinnern wir uns Buch 1 zurück. Das war ja auf Schiffen der Familie Lagos Usus und Standard, dass dann so 2 bis 3 Identitäten für sehr geheimreisende Gäste einfach so on hold hat. Wahrscheinlich kommt das daher. Kiva, kurzum, findet sich auf demselben Schiff wieder, mit dem Nadeshda jetzt irgendwie ein paar Monate unterwegs war. und wacht auf in einer sehr kleinen Zelle, als sie schon innerhalb eines Stromes sind. Wird er aufgeweckt und stellt sich raus, dass ihr Kapitän halt einfach von Nadeshda, und das sagt er auch einfach so, den Auftrag gekriegt hat, sie jetzt gefangen zu halten und möglichst lange irgendwie unterwegs zu sein. Und er hat sich gedacht, naja, es gibt ja diesen lustigen deutschstämmigen Planeten, irgendwie so Planet Hamburg, irgendwo so um die Ecke, braucht man ein bisschen hin. Da gibt es jetzt ein Oktoberfest, da wollte ich immer schon mal hin, da fahren wir jetzt hin.
Ja.
Das finde ich irgendwie witzig, aber okay, das ist die eine Sache, die US-Amerikaner kennen.
Ja.
Dass das Oktoberfest in Hamburg stattfindet, finde ich natürlich schwierig, aber irgendwas ist ja immer.
Es findet definitiv irgendein Oktoberfest in Hamburg.
Ja, und das ist einfach falsch.
Ja, mittlerweile findet doch in jeder Stadt ein Oktoberfest
und
statt.
Und das ist halt das, was falsch daran ist.
Ich glaube, wir müssen mal kurz unterbrechen. Ich mache hier gerade Affentanz, ich muss da mal eingreifen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Der ist gleich.
Bewerte und kommentiere die Erzählturbine auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns, sichtbarer zu werden.
Hallo.
Hallihallo.
Wir waren bei Nadeshda. Nee, wir waren bei Kiva. Kiva, genau, die ist ja jetzt auf diesem Schiff. So, die ist jetzt auf diesem Schiff aufgewacht, da in der kleinen Kabine und wird jetzt halt durch die Gegend gefahren zum Oktoberfest. Die bleibt aber nicht, ich will immer in dieser kleinen Kabine. Der Kapitän sagt halt...
Ich check jetzt echt, jetzt erst so richtig, dass sie wirklich zum Oktoberfest fahren. Oktoberfest im Weltall.
Auf dem Planeten Hamburg.
In welchem System? Ich dachte, es gibt nur einen Planeten.
Entschuldigung, nicht Planeten, also auf der Station Hamburg.
Ah ja.
Habitat, was
warum
auch immer.
Warum wollen die da hin?
Weil da das Oktoberfest ist. Und der Kapitän
okay, warum kann will Kiva da jetzt hin?
Kiva will da nicht hin. Der Kapitän, ach, der von Nadeshda dafür bezahlt wird, dass er Kiva gefangen hält, hat keine Anweisung gekriegt, wo er hinfahren soll, sondern nur, dass er Kiva gefangen halten soll. Also denkt er sich, ich wollte schon immer mal zum Oktoberfest, dann fahre ich da halt jetzt mal hin.
Ja, erstaunlich guter Plan.
Ja, Nadeshda hat halt auch, das hat Nadeshda halt auch gesagt. Die hat gesagt, ist mir doch egal. Und dann, okay.
Also das finde ich okay. Ne? Du kombinierst irgendwie Arbeit und Vergnügen.
Genau. Und dieser, jene, welche Captain sagt jetzt, passen so auf, Frau Lagos, ne? Sie können jetzt den Rest der Reise in dieser winzigen Zelle bleiben. Das ist aber nervig, sowohl für sie als auch für uns, ne? Wir müssen ihnen Essen hintragen und so, finden wir anstrengend, haben wir keinen Bock drauf. Wenn sie versprechen, den ordnungsgemäßen Betriebsablauf dieses Fahrzeuges nicht zu stören, dann können sie auch sich mehr oder weniger in den öffentlichen Bereichen frei bewegen, kriegen eine richtige Kabine und können halt in der Kantine abhängen und weiß ich nicht, auch ein bisschen Fernseh gucken und so. Sagt sie, ja, okay, ich verspreche, den Betriebsablauf nicht zu stören.
Aber das war eigentlich ein dummer Selling Point, wie er das gemacht hat. Naja, wenn er sagt, ja, uns nervt das auch, dann weiß ich schon, okay, ich bin jetzt am längeren Hebel.
Ja, ach, nein, ich meine, die macht doch nichts, ne? Also die chillt jetzt im Wesentlichen in der Cafeteria.
Aber jetzt so vom Generellen dann vorhanden, dann weißt du ja, okay, die werden mich eh rauslassen, weil die das ja also weißt du, wie ich meine?
Ja, verstehe ich prinzipiell, spielt hier jetzt in dem Zusammenhang keine Rolle.
Okay, weil sie sich trotzdem gut verhält.
Die macht nichts. Die guckt halt, also die redet nicht mal mit jemandem, die hängt halt in der Kantine rum, schaut eine Serie nach der anderen, also eigentlich schaut sie die Imperatoxe, eine Fernsehserie über die Imperatoxe, die jetzt seit 1000 Jahren läuft, da gibt es halt auch genug Material.
Klingt irgendwie nicht so spannend.
Ist halt, ich stelle mir sowas wie Lindenstraße vor.
Coole Idee.
Ja, ja, auf jeden Fall schaut sie das jetzt. So, das ist, was sie anscheinend die ganze Zeit tut. Was sie halt immer macht, wenn jemand sich in ihre Nähe setzt und das ist, ne, die Kantine ist nicht groß und wenn Mittagszeit ist oder so, dann müssen halt auch Leute an ihrem Tisch sitzen. Und was sie dann immer tut, ist weiter auf ihren Monitor zu schauen, aber den Ton auszuschalten, um den Gesprächen zu lauschen. Und sie fährt halt, was man in so eng zusammengewürfelten, aber sehr eng zusammenlebenden Communities üblicherweise so erfährt, ne? Wer ist Alkoholiker, wer nervt,
alle,
welche Intrige ist wo, bla 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 und so Zeug.
Ja.
Und aktuell ist die Stimmung an Bord eher gedrückt. Und das liegt nämlich daran, dass sie alle gerade kein Geld verdienen.
Okay, warum nicht?
Na, weil die ihr Geld damit verdienen, dass sie einen Anteil an Schmuggelware bekommen, die dann irgendwo verkauft wird und diese Verkaufswert wird geteilt. Jetzt transportieren die halt nichts außer sie und sie wird ja offensichtlich nicht verkauft. Was der gute Kapitän anscheinend vergessen hat zu erwähnen, ist, dass es eine unfassbar lukrative Reise ist.
Also Gehalt wurde nicht nachverhandelt, ja, sagst du?
das ist hier sie den Dings und sie lässt halt, ne, irgendwann fängt jemand an mit ihr zu reden und sagt so, ja, es ist alles doof hier, ne, keine Kohle, kein Sold, bla bla bla. Und sie so, hä, wieso? Die Nadeshda zahlt auch super gut dafür, dass ihr mich hier durch die Gegend fahrt, verstehe ich nicht. So, jetzt, ne, da passiert also erstmal ein paar Tage lang nichts, dann kommt irgendwann der Obermaat und sagt, hier, du, hör mal, ne, ich habe ja gehört das, und sie sagt so, ich bestätige hier gar nichts, mir wurde versprochen, wenn ich hier irgendwelchen Scheiß baue, fliege ich sofort raus aus der Dingsbums-Liga. Und dann sagt er, ja gut, aber, ne, ist es demnächst so, dass Nadeshda hier die Auftraggeberin ist? Also ja, das ist ja wohl offensichtlich, und die kennt ihr ja auch, die war ja auch mal hier auf dem Schiff, wie ich jetzt gelernt habe. Und so, ja, ja, okay, verstehe ich. Geht wieder weg. Auf einmal gibt's ein großes Nöt, also hier Signal auf dem Schiff. Alles Personal soll da bleiben, wo es ist. Und das bedeutet dann, dass sie die nächsten 2 Tage in ihrer Kabine verbringt.
Mhm.
Da kommt auch keiner. Ne? Und dann irgendwann hat sie aber auch Hunger. Ne? Und dann kommt mal einer und sagt, schönen guten Tag, ich bin der neue Captain. Sagen Sie mal, wie war das mit der Kohle? Ja, also, ne, ich weiß ja nicht, was die Nadeshda gezahlt hat, aber ich zahle das 10-fache. Müsstet mich jetzt nur einmal nach da bringen. Hatte eh keinen Bock auf Weißbier.
Nach da, wo ich hin will.
Ja, genau. Ja, die will halt zurück ins zentrale System, nach Nabe, ne? Also zur Imperatrix letztendlich. Weil ja ihr Versuch, die Verschwörung zu unterwandern, ganz offensichtlich jetzt nicht so gut gelaufen ist.
Ja.
Und ja, also, ne, die hat quasi dieses Schiff innerhalb von, sagen wir mal, 2 Wochen komplett umgedreht. Und genau, so, jetzt sind die also wieder auf dem Weg zurück. Schauen wir uns mal an, was alldieweil in Nabe, also dem Ziel dieser Reise, passiert. Da sind alle ganz furchtbar traurig. Also hauptsächlich Freunde von Kiva, weil die ist ja tot.
Mhm.
Na, also es ist Mars, trauert um Kiva, Greyland trauert um Kiva und ganz besonders trauert die Moabitan-Anwältin, die ja immer noch mit ihr so ein Pärchending durchzieht.
Mhm.
Was Kiva total nervt, weil sie jetzt neuerdings diese Monogamie-Sache macht und das frustriert sie total.
Verständlich, ja.
Ja, ist sie auch nicht gewöhnt, ne? Nicht einfach mit jedem schlafen zu können, wenn sie da Lust drauf hat.
Ja, das Man muss dafür Imperatox sein.
Für Monogamie?
Nee, für um mit jedem schlafen zu können.
Kiva konnte immer mit jedem schlafen, auf den sie Bock hatte.
Ja, konnte.
Naja.
Ja.
Jetzt hat sie ja, aber...
Gut, weil also das hat womöglich immer geklappt, hatte dann ja schon andere Möglichkeiten, als so Imperatoxe das haben.
Ja gut, Kiva hat halt einfach gesagt, hallo, ich will. Und dann haben wir immer alle ja gesagt.
Genau, und wenn das halt mal nicht passieren würde, also weißt du, also sie scheint dann sehr viel Glück bisher gehabt zu haben und gute Auswahl, als Imperatox hast du ja noch andere Möglichkeiten. Das alle immer wollen.
Machst halt dasselbe. Sagst, oh, hallo, ich will. Was dann in deren Köpfen stattfindet, dafür kann die Imperatox ja nichts.
Ja, stimmt. Ja, klar, das ist richtig.
Die meisten Imperatoxer haben niemals jemanden umgebracht, weil er nicht mit ihnen schlafen wollte.
Nö, einmal hat das stattgefunden.
Vielleicht hat das mal stattgefunden. Das weiß ja nicht so genau.
Muss nicht mal so richtig, weil man ja ungefähr weiß, was passiert, wenn man den Willen des allmächtigen Herrschers widerspricht.
Egal, nicht Kivas Bier, die da nicht das Thema mit. Ne? So, und eigentlich geht es jetzt auch nicht um Kiva, sondern um Mars. Und Mars ist jetzt der Typ, das habe ich vorhin schon erzählt, der Mutter beibringen muss, dass die Tochter tot ist. Und dann haben wir hier die Szene mit, denkst du, die ist nicht tot. Genau, und sie sagt jetzt auch, also die Mutter, ich wette übrigens, dass wenn man mal hier so in die Transportprotokolle guckt, dass es da so ein Schiff gibt, das irgendwie kürzlich verschwunden ist und das irgendwie auch eine Geldzahlung von irgendwie hier den Verschwörerlingen und so gibt.
Mhm.
Auf jeden Fall gehen jetzt sehr leise Ermittlungen los und öffentlich wird natürlich weiter getrauert. Auch die Mutter macht eine große Show, ne? Also große Trauerrede, viel Weinen in der Öffentlichkeit, was man halt so zu erwarten hat.
Mhm.
So, Mars selbst zusammen mit Genevieve werden jetzt halt bald auf ihre geplante Reise gehen, um hier so einen Wanderstrom, also so einen spontan entstandenen Strom zu beobachten. Aber vorher trifft sich noch Genevieve jetzt mit GE, also der künstlichen Intelligenz, der Imperatox. Das passiert auf Befehl der Imperatox. GE hat das bis jetzt, die Einladung von Genevieve, immer abgelehnt, weil er gesagt, naja, bin ich nicht darauf programmiert. Ne? Also
Die KI heißt GE?
Ja.
Also als würde ein Franzose ChatGPT sagen.
Ja, aber es ist, das Buch ist zu alt dafür.
Egal, aber visionär.
Er sagt im Prinzip, sagt die KI, ja, weiß nicht, was ich sagen soll, deswegen bin ich ja nicht hingegangen. Sagt, die Dings, ja, geh da mal hin, kann ja nicht schaden, ne? Lernst du vielleicht noch was. Genevieve macht einen auf pompöser König und der virtuelle Raum, in dem sie sich treffen, repräsentiert quasi eines seiner alten Lieblingsschlösser. Also man muss sich sowas Rokoko-artiges vorstellen, französisch mit gepflegten Gärten und so. Und da kommt GI in seiner lustigen, irgendwie androgynen Gestalt an und Genevieve sagt, hallo, schön dich zu treffen, das Theater brauchen wir ja nicht. Ich weiß, dass du Raela die Erste bist. Also kannst du aufhören, hier irgendwie einen auf androgyne, emotionslose KI zu machen. Die seufzt, wird zu Raela der Erste und stellt sich halt raus, dass es halt exakt dieselbe Technologie ist. Also sie benutzen genau dieselbe Technologie und das ist auch der Grund, warum er wusste, dass es nicht irgendwie so eine komische Variation ist, sondern dass das irgendwie Theater sein muss. Stellt sich damit in Folge also auch raus, dass es hätte, jeder im Paradox der letzten 1000 Jahre hätte von einer künstlichen, unsterblichen Intelligenz werden können. Da sie aber nicht wussten, dass es das gibt, haben sie es nicht gemacht. Und nun ist es zu spät.
Ah ja. Ärgerlich.
So, und das heißt halt auch, dass implizit über ihren Einfluss aus dem Gedächtnisraum heraus im Prinzip seit 1000 Jahren in der Interdependenz dieselbe Person herrscht.
Also so, weil sie die alle manipuliert oder wie?
Ja, naja, die kommen ja da in diesen Gedächtnisraum und sagen, ne, ich fühle mich so einsam, ich habe keinen, mit dem ich reden kann, was denkst du denn? Und dann denkt ihr halt irgendwas, die Erinnerung. Also, ne, ist jetzt eine sehr indirekte Form von Herrschaft und Macht, aber halt, ich würde schon sagen, sie steuert
eigentlich das. Die beste Form von Herrschaft und Macht.
Ja, niemand weiß, dass du da bist und ja, so.
Genau.
Tatsächlich hat sie das gemacht, weil sie, oder nach Eigenangabe hat sie das gemacht, weil sie neugierig war, wie sich die Interdependenz entwickelt. Die hat ja sich den ganzen Kram ausgedacht.
Ich bin neugierig, wie sich etwas entwickelt, also kontrolliere ich es die ganze Zeit.
Sie sagt jetzt schon, naja, es gab auch Phasen, da sind mal Leute nicht zu mir gekommen, so, weiß ich nicht, 3-4 Generationen lang.
Also gar nicht. Also ich verstehe das, also check ich nicht. Wenn ich jetzt im Paradox werde, dann wäre das doch sofort etwas, was ich nutzen würde, egal in welcher Kapazität, ne? Aber ich würde das ja schon nutzen, weil du hast ja voll viel Wissen und so.
Ja, vergiss nicht, dass sie auch nicht wussten, dass hier alle Geheimnisse da sind. Und ich meine, dann ist es einfach nur.
Nee, aber die trotzdem sind es ja gut, es sind die Erinnerungen von.
Sind ja Erinnerungen von deinem Vater.
Aller Herrscher.
Und wenn du denkst, das war ein verknöcherter Volltrottel und die haben früher sowieso alles falsch gemacht, warum sollst du mit dem reden?
Ja, aber dann ist da ja auch noch dein Opa und der davor und der davor und der davor.
Das waren auch alles Idioten.
Okay.
Ich bin ja der junge neue im Paradox. Ich weiß halt sowieso alles besser.
Die sollten nicht mit 22 im Paradox werden.
Ja, aber noch schlimmer ist ja, wenn du 60 geworden bist, jetzt ist dein Vater endlich tot und du bist dann im Paradox. Dann weißt du ja erst recht alles besser.
Ja, aber dann hörst du vielleicht auf den Großvater deines Großvaters und dessen Großvater. Du hörst dir die vielleicht mal alle an, geht ja gar nicht darum, unbedingt direkt zu tun, was die sagen, aber mal sich so ein bisschen Insight zu holen.
Ja, das, okay, das kann natürlich eher sein, ja.
Das wirst du halt, ne, das wird dann irgendwie völlig egal aus welchem Grund, sich einfach mal den ganzen Kram gönnen.
Ja, tatsächlich einfach mal noch eine andere Perspektive zu haben für jemanden, der, so wie du ja glaubst, keine Eigeninteresse verfolgt, ist eigentlich schon tatsächlich wertvoll, finde ich auch. Aber ja, haben halt nicht alle gemacht.
Ja, also allein diese Technologie, die Technologie ist ja nicht allgegenwärtig bekannt in der Internet. Also ist ja so ein, eher schon, also allein dieses Erinnerungsraum ist jetzt auch nicht, den hat jeder bei sich zu Hause.
Nee, das hat niemand außer dem Paradox.
Genau. Und allein deswegen wäre es doch schon spannend, das auszuprobieren. Einfach fancy Technik.
Absolut.
Ist ja wie, wenn du jetzt, du wirst, keine Ahnung, Präsident, Herrscher von irgendeinem Land, dann hast du ja auch irgendeine Art von fancy Technik, mit der du ja fancy Sachen machen kannst. Die wirst du dir auch angucken, ob du drauf hörst.
Ja, du hast dann so sichere Räume und sichere Abhörkanäle und du denkst dir, boah, das ist voll anstrengend, ich benutze irgendwie WhatsApp oder so.
Genau. Das machst du.
Ich will doch nicht in den komischen, abhörsicheren Raum gehen.
Ja, aber da, der wird da schon mal bestimmt hingegangen sein, einfach um sich mal diesen abhörsicheren Raum mal auszuchecken. Und dann hat er sich gedacht, nö, ich weiß eh alles besser.
Ja, das kann sein. Wir wissen jetzt auch nicht, das sind ja auch Aussagen von Raela der Ersten. Vielleicht ist das ja auch passiert, ne? Da hat mal einer geguckt, hat mal kurz reingeguckt, hat Hallo gesagt, hat festgestellt, dass da ein Haufen alte Leute rumhängen und ist wieder gegangen, ne? Das kann ja jetzt schon sein, vielleicht zählte das auch nicht, who knows. Für sie ist jetzt vielmehr problematisch, dass Genevieve ihr Geheimnis aufgedeckt hat, weil der das jetzt gegenüber Greyland aufdeckt und jetzt führt sie das ganze Gespräch mit Greyland im Prinzip nochmal. Genau, da kommt jetzt auch das Ganze, was ich schon erzählt habe, dass die anderen im Paradox wirklich nur Erinnerungen sind. Und sie kommen jetzt zum Agreement. Sie vereinbaren jetzt offene Zusammenarbeit mit allen Mitteln und Wissen und so. Also Raela und Greyland. Außerdem, und das halte ich für wichtig, ist auch Raela nicht völlig hilflos in ihrer aktuellen, ja, irgendwie digitalen Gestalt, weil sie ja über Finanzmittel des Imperiums verfügt, konnte sie auch über die Jahrtausende ihre Technologie weiterentwickeln. Und auch durch ihren Encounter jetzt mit Genevieve hat sie neue Codezeilen irgendwie ermittelt und überlegt, was sie davon jetzt in ihren eigenen Code übernimmt. Also die Technologie ist nicht exakt gleich zu dem, was vor 1500 Jahren irgendwie Stand war, sondern es ist halt schon moderne Technologie. Das fand ich irgendwie wichtig noch mitzunehmen.
Ja.
Ja, und Greyland, das Ganze irgendwie eigentlich erstaunlich positiv. Es ist gar nicht so sauer, wie man vielleicht erwarten würde. Insgesamt sieht es für die auch eher gut aus. Ne? Sie hat jetzt Raela, mit der sie glaubt, offen zusammenzuarbeiten. Mars kommt mit seiner Untersuchung voran. Die Truppen, die Invasion auf Ende vorbereiten, sind soweit startklar. Also man könnte die jetzt jederzeit oder demnächst losschicken. Das sieht alles ganz gut aus. Nichtsdestotrotz hat sie weiterhin ihren vollgefüllten Kalender und ständig irgendwelche Termine und irgendwelche Treffen mit irgendwelchen Adligen. So auch an diesem Tag. Und da gibt es so einen 15-Minuten-Tee-Trinken-Termin mit irgendeiner adligen Tante. Die ihr, weil das üblich ist, ein Geschenk macht. Ne? Also wenn du nicht ständig da bist, sondern nur mal so einmal in der Lifetime, dann bringst du natürlich auch ein Geschenk mit. Das ist eine
Klar, natürlich. Ganz, ganz normales Verhalten. Man bringt dem Chef Geschenke mit.
Ja, du willst ja irgendwas. Du gehst ja hin, besorgst ja eine Audienz, weil du irgendwas willst. Und natürlich bringst du ein Geschenk mit, weil du dir einbildest, dass es dann positiver für dich ausfällt.
Ja, ganz normales Verhalten.
An Adelshöfen, klar. Ludwig der 14. hat aus beschenkt werden und beschenken eine eigene Kunstform gemacht. Das war super wichtig, und es war ein krasser Kontrollmechanismus gegenüber den Adligen. Der hat nämlich so viel hin und her geschenkt, dass die Adligen alle komplett pleite waren und keine Zeit hatten, irgendwelche Rebellionen zu planen und so ein Scheiß. Und kein Geld vor allen Dingen.
Das ist natürlich clever, aber nicht gut. Es ist nicht gut, wenn so geherrscht wird.
Weil?
Stimmt, es ist überhaupt nicht problematisch, wenn man als oberster Herrscher noch Geschenke von seinen Untertanen, am besten noch als Gegenleistung, damit die sich der Dinge annehmen, die du als Untertan haben.
Hat halt funktioniert, ne? Das Interesse eines Alleinherrschers ist, alleine zu herrschen, und das hat er halt ziemlich lange gemacht. Also, ich würde schon sagen, dass das gut funktioniert hat.
Ja, okay. Das ist eine hervorragende Herrschaftsform. Wir sollten das alle machen. Natürlich hat es für ihn gut, ja, dann könnten wir auch sagen,
ja,
weißt du, was auch...
Geht. Es ging ja nicht um eine gute Verwaltung des Landes,
weißt du, was
Quatsch.
Auch? Klein, weißt du, was auch voll die gute Idee ist? Wenn man halt eine richtig tolle geheime Staatspolizei hat, die jeglichen Widerstand möglichst schnell zerschlägt, und wenn man
das
alle Menschen...
Das funktioniert historisch gesehen nicht sonderlich gut.
Tut es nicht?
Nein, es wüsste jetzt kein Regime, das mit einer Geheimpolizei länger als 2 Generationen durchgehalten hätte.
Die Sowjetunion?
Ja, auch nur, wie lange ist denn das? Auch nur 60 Jahre, nee, 70. Das sind auch gerade 2 Generationen.
Okay, wie lange hat Ludwig der 14. sein Ding gemacht?
Nee, es ist ja nicht nur er. Es ist ja mit die Bourbonen 500 Jahre.
Aber nicht alle in auf diese Art.
Ja, schon als absolutistischer Herrscher. Also nee, richtig absolutistisch war er dann erst, aber schon als König.
Ja, eben. Ja, klar, aber Könige haben wir ja auch gelernt, dass die gar nicht so mächtig waren, wie sie waren, weil du musstest dann ja irgendwie Cash für die Armeen
alle,
haben.
Alle Systeme, auch Stalin war nicht so mächtig, musste sich zwängen unterwerfen.
Ja, aber jetzt absolutistische Herrscher ja schon weniger als normale Herrscher, die sich generellen Regeln unterworfen haben.
Ja, ich meine, der bei allen Alleinherrschaften ist ja das Merkmal, dass sie dass die Regeln, die sie sich unterwerfen müssen oder dass sie viele davon halt selber bestimmen können. Natürlich, du musst immer gegenüber deinen direkten Untertanen, also die direkt davon profitieren, dass du Herrscher bist, gegenüber denen musst du erwartbar bleiben. Wenn du anfängst, gegenüber denen erratisch aufzutreten, dann ist normalerweise relativ schnell Ende.
Ja, also so Militär ist immer ganz wichtig.
Ja, zum Beispiel. Oder halt, also ich will ja gar nicht sagen, dass die Geheimpolizei, in welcher Iterationsstufe jetzt auch immer in der Sowjetunion, hat natürlich eine mega wichtige Rolle gespielt. Aber ne, damit herrschte halt ich 500 Jahre als Dynastie oder so. Ne?
Nein, es sind natürlich immer mehrere Sachen, die du brauchst, um zu herrschen. Ne? Aber es hilft, wenn man irgendwie jeden, der halt mal irgendwie einen blöden Witz über dich gemacht hat, direkt in besonders schönes Gefängnis steckt.
Ja, aber wenn du dir so die Reiche anguckst, die so richtig lange halten, so weiß ich nicht, 500 oder 1000 Jahre und so, ne? Dann ist der Trick halt immer dafür zu sorgen, dass es eine loyale Oberschicht gibt, die mehr davon hat, dass deine Dynastie herrscht, als wenn die weg ist. Also die reich werden und bleiben.
Ja, aber das haben ja auch alle irgendwie probiert, oder? Oder gehabt, weil das ist ja immer der Sinn des Regimes, dass sich ein paar Leute die Taschen voll machen und der Rest halt knechtet wird. Also spätestens der zweite Herrscher, das mag, möchte ich jetzt gar nicht ausschließen, dass es wirklich irgendwelche Diktatoren gab, die das aus irgendeiner Ideologie heraus gemacht haben, an die sie wirklich geglaubt haben. Und spätestens der zweite gekommen ist, hat an den ganzen Bullshit halt gar nicht mehr geglaubt, weil warum auch, aber bist halt Herrscher.
Das ist eine sehr moderne Interpretation.
Ja, ich kenne mich jetzt auch nicht mit den Herrschern und Diktaturen. Ich meine, bis vor, keine Ahnung, 150 Jahren waren ja alle Herrscher Diktatoren, weil da gab es keine Demokratien. Also, aber so keine, ne, ich glaube jetzt nicht, dass besonders viele der DDR-Chefs überzeugte Kommunisten oder Sozialisten waren.
Schon.
Und wenn, dann hatten sie eine sehr komische Interpretation dessen, was.
Ja, aber gerade das zum Beispiel ist ja, als SED-Oberkader hattest du natürlich Vorteile, ne? Klar, gar keine Zweifel. Aber du hattest nicht so Phänomene, dass die in unfassbaren Luxus gelebt haben. Das ist es wirklich nicht. Also selbst für DDR-Standards, ja, war das leicht gehoben, aber nichts, was du in anderen DDR-Haushalten nicht gefunden hast. Zum Beispiel. Klar, hast du dann, das hat sich ein bisschen anders geäußert, also wenn dein Vater SED-Kader war, dann hattest du halt keine Probleme, den Studienplatz zu bekommen, den du haben wolltest. Ne? Das waren dann so die Vorteile, aber so wie sich das in Nordkorea darstellt, dass irgendwie drei Leute an der Spitze jegliche Art von westlichen Luxus haben und der Rest Hunger, ne? Das hattest du halt nicht.
Naja, doch. Dafür hatten die ja extra ihre Siedlungen, wo die dann gewohnt haben und einfach alles gekriegt haben an.
Nee, und das war in der DDR tatsächlich nicht so.
Also bei einer schnellen Google-Suche zeigt das Gegenteil. Was? Die saßen halt alle in Wandlitz und haben dort quasi kostenlos alles gehabt.
Ja, das würde mich dann die Quelle interessieren. Das ist meines Wissens nach halt nicht so. Also es ist nicht so, dass die da jeden Tag Kaviar gegessen haben oder so, ne? Die haben halt tatsächlich auch Jagdwurst mit Gürkchen gegessen.
Also für, aber gut.
Klar gab's, haben die Dinge gehabt, die jetzt in der breiten Bevölkerung nicht so verfügbar waren, ne? Also was weiß ich, irgendwie kubanischen Rum oder so. Und da gab es dann überhaupt mal den Kaviar, ja, richtig. Ja. Aber es war nicht schlimm wie Gott in Frankreich oder so, ne?
Also ja, natürlich nicht auf dem Level, waren ja aber auch jetzt nicht die wirklichen Chefs, ne? Also die saßen ja immer noch unter der schützenden Hand des sowjetischen Bruders, so.
Ja, in Moskau zum Beispiel, schöner Punkt, da sah die Sache schon mal ganz anders aus. Also im Kreml selbst gab es Dinge, die es im Rest der Sowjetunion einfach gar nicht gab. Niemals, jemals.
Also das ist dann halt nochmal der Unterschied, ne? Du kannst ja eigentlich sagen, so die ganzen SED-Babos waren ja bestenfalls, wenn du es jetzt vergleichen wollen würdest, ne, Bundeslandsvorsteher.
Ja, pretty much, ja, ja.
Die jetzt alle an die Sache geglaubt haben oder sich dann gedacht haben, naja gut, irgendwie musst du halt irgendwie vorwärts kommen. So, mehr ging halt einfach nicht, ne? Also mehr Vermögen, mehr Luxus konntest du halt nicht haben. Und wenn dich das irgendwie interessiert hat, musst du dich halt irgendwie in der Partei halt irgendwie gut hoch geglaubt hast oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier es.
Ja, ich denke, gerade an der Spitze im Politbüro haben die das schon, also die waren natürlich völlig, gerade dann die zweite Generation, ne, und auch da wieder, es hat ja bloß bis zur zweiten Generation gereicht, war natürlich völlig vom realen Leben entkoppelt, ne, das jetzt schon. Aber so an die Sache haben die jetzt schon geglaubt. Deswegen haben die ja auch bis zuletzt irgendwie irgendwelchen Scheiß versucht.
Ja, aber weil die auch wussten, dass wenn das System halt nicht mehr da ist, dass die dann halt nicht mehr an der Macht sind. Also es waren ja auch mehr als zwei Generationen an Regierungskadern, die durchgelaufen sind. Ne? Die waren ja nicht 35 Jahre alle, ne?
Nö. Ich glaube zwei Vorsitzende des ZKA.
Okay, aber wenn du dann weiterguckst ne, in den Kreml, dann hast du, keine Ahnung, sieben.
Naja, ist richtig. Aber weil die
also,
alle...
Ne, jetzt,
also in der DDR haben sie halt sehr lange durchgehalten, alle, die beiden.
Genau.
Also alle beiden.
Dann haben sie, dann hast du wahrscheinlich auf anderen Positionen halt wechselnde Besetzung gehabt.
Im ZK ja war tatsächlich super wenig Bewegung drin.
Dann ist das der Sonderfall der.
Ja, andere Sowjetrepubliken war das ja auch nicht anders. Also Tito war von Anfang bis Ende, ne? Also.
Ja, aber dann auch, dass alle anderen Leute, die unter ihm dann unterwegs waren. Der übrigens auch in.
Ja, das war auch ziemlich krass, das stimmt.
Ne? Also schon allein, weil die ja auch rumgekommen sind in der Welt und gesehen haben, wie das in anderen Ländern funktioniert.
Ja, mehr einen erweiterten Horizont, das auf jeden Fall, ja.
Ja, also nein, und du siehst dann ja auch die Ergebnisse, ne? Also die wussten ja auch, wie die Warenversorgung bei ihnen im Land aussieht und wie die Warenversorgung im Reich ja schon im Westen in die Bundesrepublik zu gucken. Ja, und wenn du irgendwie auf einen Trabi 30 Jahre warten musst, dann ist das vielleicht nicht die effizienteste Art, wie man Autos zur Verfügung stellt und solche Sachen. Ja, also du siehst ja, dass das ganze System nicht funktioniert hat, aus Gründen.
Naja, gut, das ist halt das Schöne, wenn man ein deterministisches Geschichtsbild hat. Also die Doktrin war ja, wir müssen einfach nur warten, bis die anderen von alleine kaputt gehen. Weil das tut der Kapitalismus ja.
Ja, also ich würde mich wundern, wenn das alles Leute sind, die, oder dass irgendein nordkoreanischer Herrscher davon ausgeht, dass der da, keine Ahnung, was der für ein System da einführt, wirklich daran glaubt, dass das ein dein Land zu
Nee, es ist halt, also du hast, ja, natürlich hast du in solchen Systemen immer Menschen, die einfach nur die leere Worthülsen wiederholen, weil es ihnen Vorteile bringt. Natürlich gibt's die. Aber ich meine, wenn du das 30 Jahre lang machst, ne, wie viel von dir selbst kann da noch übrig sein?
Keine Ahnung, muss ich mich mit Corporate Bullshit noch nicht rumschlagen, aber ist ja genau der gleiche Punkt, ne? Also hast du ja ganz
vielen
Stellen.
Das ist ein anderes Niveau, ne?
Ja, natürlich ist es ein anderes Niveau.
Das ist nicht das Gleiche.
Aber du hast ja diese leeren Worthülsen ja auch nicht den ganzen Tag kloppen müssen. Das hast du ja gemacht, wenn du zum Volk gesprochen hast und hinter verschlossenen Türen mit deinen Obersten konntest du ja schon wieder.
Naja, und das ist zum Beispiel eben in der Hand des ZKs der SED total spannend, weil es ja mittlerweile gibt es diese Protokolle, ja. Oder zumindest manche. Und da hast du das eben genau nicht. Die faseln halt genau denselben Quatsch wie öffentlich. Es ist nicht so, dass die da zynisch da sitzen und die sagen, ja, jetzt haben wir die ganzen dummen Arbeiter und Bauern mal wieder schön vor der Nase vorgeführt, sondern die erzählen halt denselben Quatsch, wie sie vorher in der Rede erzählt haben.
Also Protokolle dann von den normalen Sitzungen von denen, oder?
Ja, auch Privataufzeichnungen und Tagebuchaufzeichnungen und so Zeug, ne? Also der Erich war schon fest davon überzeugt, dass er bis zum letzten Tag irgendwie für die Revolution kämpft.
Ja gut, dann habe ich denen vielleicht zu viel zugetraut. Nee, also.
Jetzt haben wir unseren kleinen Ausflug hier, der aber wichtig war, weil es ja genau darum in unserer Geschichte auch geht, ne, um Herrschaft und so. Ein bisschen weit hinausgezögert. Soll ich noch eine Bombe platzen lassen oder machen wir das nächste Woche?
Nee, machen wir nächste Woche, sonst ist immer besser mit. Jetzt hast du ja den Cliffhanger, hast du ja jetzt schon reingesetzt, das heißt, passt. Und dann haben wir direkt einen guten Start fürs nächste. Rein von der Dramaturgie her.
Okay.
Erzählturbine, der Podcast, der euch direkt die dramatischen Entscheidungen, die wir treffen, live mitteilt.
Ja, auch mal ein bisschen Transparenz wagen. Ja, finde ich gar nicht schlecht.
Das könnte Teile der Hörerschaft verunsichern.
Ja, das ist zu erwarten. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir das und wir hören uns nächste Woche.
Macht es gut und schaltet wieder ein, wenn es Zeit ist.
Alles klar, macht's gut, ciao.